Der Predigtext für diesen heutigen Sonntag steht im Römerbrief, Kapitel 14, ausgewählte Verse von Vers 7 an. Römerbrief, Kapitel 14, von Vers 7 an. Da schreibt der Apostel Paulus: Niemand von uns lebt für sich selber und niemand stirbt für sich selber. Wenn wir leben, leben wir für den Herrn. Und wenn wir sterben, sterben wir für den Herrn. Wir gehören dem Herrn im Leben und im Tod. Denn Christus ist gestorben und wieder lebendig geworden, um Herr zu sein über alle, Tote wie Lebende. Warum verurteilst du dann deinen Bruder oder deine Schwester? Und du, warum verachtest du sie? Wir werden alle einmal vor Gott stehen und dann von ihm gerichtet werden. In den Heiligen Schriften heißt es ja: So gewiss ich, der Herr, lebe, alle werden vor mir auf die Knie fallen und alle werden Gott die Ehre geben. So wird also jeder Einzelne von uns für sein eigenes Tun sich verantworten müssen. Hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen. Seid vielmehr kritisch gegen euch selbst, wenn ihr euch im Glauben stark fühlt, und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester Anstoß bereitet oder sie zu Fall bringen kann. Vers 19. Wir wollen also alles daran setzen, dass wir in Frieden miteinander leben und einander in unserem Glauben fördern. Und weiter ab Kapitel 15, Vers 1. Wenn wir einen starken Glauben haben, so ist es unsere Pflicht, die anderen in ihren Schwächen mitzutragen, anstatt selbstgefällig nur an uns zu denken. Jeder von uns soll seine Mitmenschen zu Gefallen leben, natürlich im guten Sinn. Und das heißt so, dass damit die Gemeinschaft gefördert und die Gemeinde aufgebaut wird. Auch Christus hat ja nicht sich selbst zu Gefallen gelebt, sondern so, wie es in den Heiligen Schriften vorhergesagt war. Die Schmähungen, mit denen man dich, Gott, lästert, sind auf mich gefallen. Was in den Heiligen Schriften steht, wurde im Voraus geschrieben, damit wir den Nutzen davon haben. Es soll uns zum geduldigen Ertragen anleiten und uns Mut machen, an der gewissen Hoffnung auf die endgültige Erlösung festzuhalten. Gott, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, so wie es Jesus Christus gemäß ist. Dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund, denn Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus loben. Lasst einander also gelten und nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Soweit dieser Abschnitt aus dem Römerbrief. Miteinander in Frieden leben, einander im Glauben fördern. So könnte man zusammenfassen, was der Apostel Paulus hier in diesem Abschnitt schreibt. Weil Jesus uns angenommen hat, können und sollen wir lernen, einander anzunehmen, Gemeinschaft zu fördern und so Gemeinde aufzubauen. Es war in Amerika, in der guten alten Zeit, die noch etwas anders aussah als früher, zumindest wie man sich die gute alte Zeit vorstellte, als eine Lehrerin zu Beginn des Religionsunterrichtes ihre Klasse fragte: Wer von euch möchte einmal in den Himmel kommen? Alle Kinder hoben den Arm. Nur einer nicht. Charlie. Ganz erstaunt fragte die Lehrerin den Jungen: Nun, Charlie, willst du nicht in den Himmel kommen? Da erwiderte der Junge: Klar will ich in den Himmel, aber doch nicht mit diesem Haufen hier. Den Himmel? Ja. Mit den anderen? Nein. Das wäre ja dann auch kein Himmel mehr, wenn da alle diese Leute wären. Die Leute, die einem den Geduldsfaden strapazieren, die einem so manches Mal auf die Nerven gehen, mit denen das Zusammenleben nur dann gut geht, wenn ich bestimme und alles nach meinen Vorstellungen läuft. Und vor allem Himmel, Lobpreisen, wie soll das denn gehen? Wenn wir Halleluja singen sollen, wie soll das gemeinsam funktionieren? Nach den Weisen von Martin Luther von 1520? Oder mit den Liedern aus der Zeit von 1925, 1930? Oder mit den Chorussen und Songs von 2022? Da wird es ja schon in der Himmelsversammlung bei der Abstimmung darüber Schwierigkeiten geben. In den Himmel zu kommen dagegen hat kaum einer etwas. Was aber den Umgang mit Gottes Bodenpersonal betrifft, das sieht schon ganz anders aus. Da gibt es etliches, was vielen nicht recht ist. Da klinke ich mich doch lieber innerlich gleich aus. Oder vielleicht auch gleich äußerlich, indem ich kaum oder gar nicht mehr in der Gemeinde erscheine. Himmel, ja. Aber auf dieses Bodenpersonal Gemeinde kann ich gewiss nicht immer, aber manches Mal sehr gut verzichten. Vielleicht haben manche von den Christen, an die der Apostel Paulus hier im Römerbrief schreibt, ähnlich gedacht. Die Vorteile davon, dass Jesus für mich gestorben und auferstanden ist, die Vorteile, die nehme ich gerne mit. Meine Probleme lasse ich gerne von Jesus lösen. Aber mit der realen Gemeinschaft seiner Nachfolger in dieser Welt, da habe ich meine Schwierigkeiten. Aus dem näheren Zusammenhang, den wir jetzt nicht mitgelesen haben, in dem unser Abschnitt steht, erfahren wir, dass es tatsächlich deutliche Differenzen gegeben haben muss in der Situation. Eine heftige Auseinandersetzung über die Beachtung von religiösen Speisevorschriften. Das war das Problem, was damals die Gemüter umtrieb. Es erhitzte sie mächtig. Schnell waren Meinungslager entstanden, Ketzerhüte verteilt, Urteile, ja Verurteilungen fertig. Mit den Leuten, mit denen man einer Meinung war, zum Beispiel in puncto Speisegebote, die dieselbe Auffassung teilten, mit denen man im selben Hauskreis zusammen war, die denselben Gottesdienststil bevorzugten, mit denen saß man natürlich gern zusammen. In diesem Kreis tat es doch richtig wohl, zur Gemeinde Jesu zu gehören. Da spürte man auch so richtig, wie der Segen Gottes wirkt. Aber zusammen mit den anderen, die ganz andere Auffassung teilten, die meine Meinung vor allen Dingen nicht teilten, die andere Stile bevorzugten, die andere Lieder sangen, da wirkte das Bild von Gemeinde doch schon eine ganze Spur ernüchternder. Eine Gemeinde, wo ich eines Sonntags zu einem Predigtdienst eingeladen war, machte just an diesem Sonntag eine interessante Erfahrung und Entdeckung. Das hing nicht mit meiner Predigt zusammen, ob davon was hängen geblieben ist bei den Leuten, keine Ahnung. Aber das hing zusammen mit einer Anfrage, die diese Gemeinde am Tag zuvor erreicht hatte. Eine Gruppe von Sinti und Roma waren auf ihrer Fahrt mit ihren Wohnwagen in diesem Ort angekommen. Und weil sie alle Christen waren, suchten sie ganz kurzfristig von Samstag auf Sonntag eine Gemeinde, wo sie am Sonntagmorgen im Gottesdienst teilnehmen durften. Kurze Absprache innerhalb der Gemeindeleitung, Samstagnachmittag. Man entschied sich, die Gruppe einzuladen. Selbstverständlich, Geschwister im Glauben. Als sie am Sonntagvormittag zum Gottesdienst kamen, machte mancher von den einheimischen Ortsansässigen große Augen. 20, 30 Leute, Kinder, Jugendliche, Omas und Opas marschierten in den Gottesdienstraum. So viel Besuch auf einmal an einem Sonntag hatte diese kleine Gemeinde noch nie erlebt. Einige, deren Gewohnheit es war, etwas später zu kommen, wenn der Gottesdienst schon fast angefangen hatte oder tatsächlich schon angefangen hatte, fanden ihren geliebten Stammplatz besetzt. Das war ja schon mal ein starkes Stück. Aber nun gut, es gab noch freie Plätze, das konnte man ja vielleicht gerade noch hinnehmen. Aber als es zur Gebetszeit kam, da machten sich dann doch sehr gemischte Gefühle breit. Was diese Gemeinde an dem Ort als Gebetszeit kannte, das sah so aus. Es gab viel Stille und einzelne Leute beteten dann in gemessenen Abständen zwischendrin mit lauten, hörbaren Worten. Alle anderen hörten währenddessen still zu. Nun aber geschah etwas, womit überhaupt keiner gerechnet hatte. Als die Sinti und Roma beten hörten, da war es für sie das Signal, dass jetzt jeder dem Herrn sein Herz ausschütten durfte, laut und zugleich mit hörbarer Stimme, mit Bitte, Dank und Lobpreis. Die sonst so beschauliche Gebetszeit der Gemeinde verwandelte sich auf einmal in ein lautes und sehr lebhaftes Stimmengewirr, wo man gar nichts mehr verstand. Und für manchen war in diesem Moment auf einmal der Segen seines gewohnten Gottesdienstes dahin. Das war doch kein Gottesdienst. Was war denn das für ein Haufen, dem die Gemeindeleitung da erlaubt hatte, am Gottesdienst teilzunehmen? Als ich zur Predigt ans Pult ging, sagte ich, bevor ich anfange, möchte ich etwas vorwegschicken. Manchem mag der Stil von unseren Geschwistern, von den Sinti und Roma, ungewöhnlich vorkommen. Aber ich wurde eben in dieser Zeit an etwas erinnert, was der Seher Johannes in der Offenbarung schreibt. Er sah eine riesige Menge, unzählbar, Menschen aus allen Völkern, Kulturen und Sprachen vor dem Thron Gottes stehen, die mit lauter Stimme sprachen: Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt, und dem Lamm. Und eines Tages, sagte ich, werden wir gemeinsam mit vielen anderen, den unterschiedlichsten Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen und Stilen vor dem Thron Gottes stehen und ihn anbeten. Und heute Morgen in diesem Gottesdienst haben wir einen kleinen Vorgeschmack, eine kleine Vorübung darauf erlebt. Es war leicht, aus der eigenen Perspektive den Gebetsstil der Sinti und Roma abzulehnen oder gar zu verurteilen, nur weil man es selber so nicht gewöhnt war. In den Himmel? Ja. Aber mit diesem Haufen? Paulus fragt, warum verurteilst du deinen Bruder, deine Schwester? Die Bibel macht uns an unterschiedlichen Stellen deutlich, wie die Gemeinde Jesu aus der Perspektive Gottes aussieht. Und diese Perspektive ist für uns etwas gewöhnungsbedürftig. Gemeinde, das ist eine unzählbare Schar von erlösten, geretteten Menschen, die einer miteinander verbindet. Jesus Christus, Herr und Heiland der Welt. Und alle Trennungslinien, alle Zäune und Mauern zwischen ihnen sind durch die Versöhnung Jesu am Kreuz von Golgatha eingerissen. Und ihnen allen geht das Herz über von Dank, Liebe und Anbetung Gottes des Vaters. Menschen aus allen Völkern, Kulturen und Sprachen fallen vor ihm nieder und beten ihn an. Paulus erinnert hier in diesem Abschnitt die, über die wir uns möglicherweise ein Urteil erlauben, sind Menschen, die dem Herrn der Gemeinde gehören. Wie sehen wir die Gemeinde? Denken wir bei allem, was menschelt, ab und zu daran, wie Gott sie sieht, was er über sie sagt, oder beurteilen wir sie nach unserem eigenen kleinen Blickwinkel? Natürlich, wir sind und bleiben Menschen, solange wir hier auf dieser Erde leben. Wir bleiben an unsere begrenzte Wahrnehmung gebunden. Und es ist nun einfach mal so, dass wir unterschiedliche Vorlieben, unterschiedliche Stile, unterschiedliche Erkenntnisse haben. Das ist eine Tatsache. Das kann man begrüßen oder man kann es bedauern. Wesentlich ist allerdings die Frage, fange ich an, mich mit meinem Standpunkt, mit meiner Sicht, mit meinem Stil zum Herrn über die anderen alle zu machen. Wo ich das tue, da bin ich der Erste, der das Fundament der Gemeinde schon verlassen hat. Denn dieses Fundament heißt, Jesus ist der Herr. Über mich und über die anderen. Er ist für sie genauso gestorben wie für mich. Und weil jeder von uns durch die Liebe Jesu seinen Wert hat, darum schreibt Paulus, lasst einander gelten. Nehmt euch gegenseitig an, so wie Christus euch angenommen hat. Was aber, wenn ich auf einmal merke, dass ich genau das nicht kann? Dass mir mein rechthaberisches oder liebloses Herz dabei im Weg steht? Wenn ich spüre, dass ich aus meiner Haut nicht raus kann, weil der andere mit seiner Art, mit seinem Verhalten mir vielleicht genau die Grenzen meiner Fähigkeit zu lieben sehr schmerzhaft aufzeigt. Es geht Paulus hier in diesem Abschnitt nicht darum, dass wir einen fromm-freundlichen Schein wahren. Es geht darum, dass unser Herz verändert wird. Schritt Nummer eins auf diesem Weg ist, dass ich es mir überhaupt eingestehe, wie es in meinem Herzen aussieht. Problem Nummer eins ist, dass es oft viel bequemer ist, die Schuld für Differenzen und Schwierigkeiten immer beim anderen zu suchen. Schritt Nummer zwei ist, ich gehe mit meinem Eingeständnis zu Jesus. Herr, du siehst mein Herz. Und du siehst, dass ich es nicht fertig bringe, den anderen wirklich anzunehmen und zu lieben. Ich spüre meine eigenen Grenzen, meine Hilflosigkeit, meine eigene Armut. Ich würde dir gern beweisen, was für ein vorbildlicher Christ ich bin. Aber du siehst, wie es wirklich in mir manchmal aussieht. Und dann kommt Schritt Nummer drei. Und das ist vielleicht der erstaunlichste Schritt. Dann erinnert Jesus mich daran, ich liebe dich. Und zwar nicht, weil du so ein vorbildlicher Christ bist, sondern ich liebe dich mit deinen Grenzen, mit deiner Hilflosigkeit und mit deinem Unvermögen. Und wenn wir beide gemeinsam daran gehen, den anderen zu lieben, ich in dir, meine Kraft in dir, dann kannst du es lernen. Dann kannst du es schaffen. Wir haben es vorhin im Eingang in einem ganz kurzen Zeugnis gehört. Aber da, wo dieser dritte Schritt fehlt, die Erfahrung, dass Jesus mich brutto liebt und annimmt, und diese Erfahrung habe ich nie ein für alle Mal auf Vorrat. Ich brauche sie immer wieder neu. Da, wo dieser dritte Schritt fehlt, da wird aus meinem ganzen eigenen Bemühen ein einziger großer Krampf. Und irgendwann bin ich mit meinen Nerven und mit meiner Kraft am Ende. Ich schaffe es nicht aus mir heraus. Der Apostel Paulus schreibt hier interessanterweise ja in dem Abschnitt nicht, nehmt euch gegenseitig an und reißt euch zu diesem Zweck jetzt endlich mal energisch am Riemen. Benehmt euch endlich mal. Sondern er schreibt hier, nehmt euch gegenseitig an, und dann erinnert er die Christen an genau diese Erfahrung, den dritten Schritt. So wie Jesus euch angenommen hat. Am Riemenreißen nützt auf Dauer nichts, sondern nur die Erinnerung daran, dass Jesus mich angenommen hat und immer wieder annimmt. Kennst du diese Erfahrung? Weißt du tief in deinem Herzen, wie das ist, wenn man mit dem Müll seines Lebens zu Jesus kommen darf und von ihm nicht hört, wie einem Menschen das oft genug signalisieren, was bist du nur für ein Versager? Ich bin schwer enttäuscht von dir. Sondern von Jesus zu hören, mein geliebtes Kind, gib mir deine Last. Lass mich dich verändern, erneuern. Ausgehend von dieser Erfahrung kann ich anfangen zu lernen. Und ich sage ganz bewusst, zu lernen, den anderen anzunehmen. Vielleicht geht das in ganz kleinen Schritten, aber ich kann dabei immer wieder an diese Erfahrung anknüpfen, wie Jesus mich angenommen hat und annimmt. Bin ich bereit, meine leeren Hände, meine Schwäche, meine eigene Armut vor Jesus einzugestehen und zu erfahren, wie er mich annimmt, mich mit seiner Liebe füllt und verändert? Wo das geschieht, wo jeder für sich ganz persönlich diesen Weg einschlägt, da kann die gemeinsame Erfahrung wachsen, die Paulus hier in diesem Abschnitt beschreibt. Gott, der Geduld, und Geduld ist offensichtlich nötig, der Geduld und Mut schenkt, gebe euch, dass ihr alle in der gleichen Gesinnung miteinander verbunden seid, wie es Jesus Christus entspricht. Dann werdet ihr alle einmütig und wie aus einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus preisen. Den Himmel? Ja. Mit vielen anderen, die mit mir diese selbe Erfahrung teilen, was Jesus für ein unbeschreiblicher Herr ist. Und es ist am Ende nicht mehr wichtig, dass ich auf jeden Fall Recht behalte und mich durchsetze, sondern dass dieser Herr immer mehr Raum gewinnt in meinem Leben, in meinem Denken, in seiner Gemeinde. Auf diese Weise üben wir uns ein in das, was der Apostel Paulus hier schreibt. Lasst einander also gelten. Nehmt euch gegenseitig an, wie Christus euch angenommen hat. Das dient zum Ruhm und zur Ehre Gottes. Amen.